Ja, das ist eine super Erfahrung, wenn dieses und ähnliche Lieder in ganz unterschiedlichen Regionen, in ganz unterschiedlichen Hintergründen gesungen werden. Das ist wirklich eine tolle Sache. Mit Chinesen, mit 100 Chinesen, das ist schon was. Ja, das glaube ich auch. Das kann ich mir denken. Dank. Danke sagen. Der Gemeinderat sagt Danke der Gemeinde. Die Gemeinde sagt dem Lobpreisteam Danke. Das hat schon auch ein Stückchen Prinzip. Es ist das Jahr der Dankbarkeit ausgerufen. Und da gibt es Sonderhefte und da gibt es Materialhefte und Ideenhefte und da gibt es unser Mittendrin und da gibt es solche Bücher. Und da gibt es, warum macht man denn das? Natürlich, nicht 14,95, glaube ich, kostet das, habe ich gesehen. Macht man das nur, um Geld zu verdienen? Natürlich, Autoren schreiben, um Geld zu verdienen. Nicht? Na, sicherlich auch ein Stückchen. Aber auf der anderen Seite ist es ja nicht nur Geld zu verdienen. Also zumindest ist dieses Ideenheft ist kostenlos. Schutzgebühr steht drauf, ich habe es kostenlos gekriegt. Es ist eine Frage, die uns natürlich als Gemeinde und als Christen bewegt. Was bewegt eigentlich, so ein ganzes Jahr auszurufen? Es ist ein Defizitthema. Es ist ein Thema, was defizitär ist unter uns. Deswegen haben wir gesagt, da machen wir 6 Wochen draus und wir überlegen, ob wir nicht vielleicht noch eine 7. Woche dranhängen, aber nicht nur, um dann eine weitere Predigt zu halten, sondern um Erfahrung weiterzugeben. Das heißt Zeugnisse, Erfahrungen zu hören in diesen Wochen, was wir mit diesem Thema erlebt haben. Bereitet euch schon mal drauf vor. Nach dem Taufsonntag wird es dann so einen Sonntag geben, wo wir diese Erfahrung weitergeben, um einander zu ermutigen. Danke. Ein kleines Wort verändert die Welt. Natürlich muss man über die Dinge nicht reden, die funktionieren, natürlich. Ja, da Dankbarkeit, Dinge, die gehen, die funktionieren, die laufen, das muss man nicht beachten, oder? Das Wort Danke verändert eine ganze Menge. Wenn du etwas tust, wenn du deine Zeit einsetzt, um sie anderen zu widmen, um etwas für sie zu tun, etwas vorzubereiten, etwas zu machen, deine Zeit, dein Geld, deine Mühe, deine was auch immer zu opfern. Und es hat niemand wahrgenommen. Niemand ist zu dir gekommen und hat gesagt, Dankeschön dafür, dass du diese Zeit für mich geopfert hast, diese Mühe du dir gemacht hast, für mich, für uns. Dann werden wir schon ein bisschen knubbelig und sagen, das hat keiner gesehen, keiner hat Danke gesagt. Keiner hat mir dafür die Hand geschüttelt. Das liegt an dem, wie wir geprägt sind. Wir erwarten es, weil wir spüren, da tut uns jemand etwas Gutes, wenn er mich wahrnimmt und mir ein Dankeschön sagt. Danke für deinen Dienst über die Jahre hin. Danke, dass du diese... Ja, gerade im Musikteam, diese unterschiedlichen Erwartungen, dass ihr das so lange aushaltet, immer wieder angesprochen zu werden oder auch zu spüren. Bestimmte Menschen singen bei diesen Liedern nicht mit und bestimmte singen bei diesen Liedern nicht mit und für den einen ist das zu laut, für den anderen ist das zu leise. Mir ist die Musik immer zu leise. Wenn ich Musik mache bei mir im Arbeitskeller, dann sind alle froh, dass das im Keller stattfindet. Aber ich bin nicht der Maßstab all dieser Dinge. Und andere, wo ich sage, meine Zeit, ich höre gar nicht die Noten. In Westerland ist mir das wieder so gegangen, da hatten wir so ein Konzert und so weiter, muss ich ja nicht, das war viel zu laut. Ich habe gedacht, meine, warum drehen Sie nicht mal auf? Und das auszuhalten, immer wieder diese unterschiedlichen Anfragen oder diese unterschiedlichen Wünsche, die man hat, danke, dass du das immer wieder machst. Und wenn das nicht geschieht, niemand sieht das, niemand interessiert sich. Das ist so ein mühsamer Dienst, aber niemand interessiert sich dafür. Aber wir mahnen das an, aber selbst kommt es uns selten über die Lippen. Darüber braucht man doch nicht zu reden. Ist doch selbstverständlich. Oft reagieren wir ja selber so. Kommt jemand auf mich zu und sagt, Dankeschön, ja, ist doch selbstverständlich, müssen wir nicht machen. Und doch erwarten wir es ein Stückchen. Wir erwarten das, wir mahnen das an, aber kriegen dieses Wort selber ganz, ganz selten über die Lippen. Es ist eine Kultur der Unzufriedenheit, der Kritik, der Undankbarkeit. Natürlich sagt man, Undank ist der Welt ein Lohn, aber auch in der Gemeinde oder im Reich Gottes ist es so. Wir tun es ja für den Herrn und der Herr bedankt sich dann später, nicht? Deswegen muss ich das heute nicht tun. Das ist ja so ein Stückchen dieses, ja, das ist ja für Jesus. Natürlich ist das für Jesus, selbstverständlich. Und du tust es und ich und so weiter. Wir müssen ja nicht drüber reden. Und doch tut es weh, wenn keiner drüber redet, wenn niemand das wahrnimmt. Wir leben in einer Kultur der Unzufriedenheit. Es reicht natürlich auch nicht aus. Und der falsche Ton beim Musikteam, den findet man immer. Oder die falsche Rhetorikkette in einer Predigt findet man immer. Oder bei der Technik, wenn das Mikrofon zu laut oder zu leise ist. Oder nicht richtig eingestellt ist. Oder der Predigende zu hoch oder zu tief oder zu seitlich. Oder der bewegt sich zu oft. Oder all diese Dinge. Es ist immer die Möglichkeit zu sagen, naja, also so viel Dank dafür. Naja, es wäre aber auch nicht nötig gewesen. Perfekt ist es doch nie. Allemal, wir als Deutsche können uns nichts anderes leisten als Perfektionismus, denn die Kohle ist aus. Wir haben keine Bodenschätze, Gold und Silber, Erdöl, all diese Dinge und die Kohle ist aus. Das heißt, wir können letztlich nur perfekt sein, besser als die anderen. Mittelmaß kann jeder. Mittelmaß kann jeder. Das heißt also, wir sind auch wirklich in einer Kultur der Unzufriedenheit. Na, damit kannst du auf dem Weltmarkt ja gar nicht bestehen, wenn ihr als Firma so weitermacht. Da sind andere besser. Und da ist ja was dran. Kohle ist aus. Wir können es uns nicht leisten, unperfekt zu sein. Und wenn wir uns zu viel bedanken für Dinge, die nicht so richtig perfekt sind, könnte das ja sein, dass er aufhört, danach zu streben. Mein Chef damals hat auch immer gesagt, also ich schlag das Pferd, was sich dann bewegt, nicht? Also was dann ein bisschen schneller läuft. Alle anderen lohnt sich sowieso nicht. Hör bloß nicht auf damit, damit er langsamer vielleicht wird. Nein. Eine tiefe Sehnsucht nach Dank. Und doch wollen wir kein Mittelmaß, wollen perfekt sein und wollen, dass es alles das Beste ist. Sehnsucht nach Dank, nach Anerkennung, dass ich wahrgenommen werde. Aber ich denke, das ist manchmal so wie die Sehnsucht nach Beziehung, nach Treue, nach Gemeinschaft. Wir sehnen uns alle danach, aber sind kaum noch in der Lage, Treue zu leben, Beziehung zu leben, Ehe zu leben, Gemeinschaft zu leben. Es ist eine große Sehnsucht, aber wir sind kaum dazu in der Lage. Die Realität sieht vielleicht so ähnlich aus wie in der Bibel im Gleichnis Lukas 17. Wenn ihr mal den Text mit drauflegt. 10 Aussätzige kommen zu Jesus und sagen, Herr, hilf uns. Und einer kehrt zurück mit Dank. Das ist die Realität. Und Jesus sagt es dann auch noch, waren derer nicht 10? Und ob man das jetzt in der Luther-Übersetzung so sagt oder in irgendeiner anderen, leichter verständlichen, es bleibt ja vom Fakt her dasselbe. 9:1, 1:9. Das ist die Realität. Von 10 Leuten sind einer und 9 sind undankbar und einer ist dankbar. Das ist die Realität. Damit beschäftigen wir uns. Und wenn ich auf der einen Seite sage, wir leben in Deutschland in einer Kultur der Undankbarkeit und wir müssen es als Deutsche auch so ein Stück weit, dann muss man auf der anderen Seite sagen, upsala, vor 2000 Jahren scheint es nicht viel anders gewesen zu sein. Es ist offensichtlich etwas, was in uns als Menschen drin steckt. Vor 2000 Jahren hat Jesus das schon angemahnt und sagt, war da nicht 10? Sind die nicht in der Lage, ein Danke zu sagen? Einer nur? Und dann war es ausgerechnet nur noch der Ausländer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Unsere Realität, das Dankverhältnis 1:9, menschliche Realität, in der wir uns bewegen. Kann man das vermehren? Man kann es anmahnen mit irgendwelchen Predigten, mit Predigtreihen und so weiter und so weiter. Das muss den Zeigefinger hochheben und sagen, das muss aber jetzt mehr werden oder irgend sowas. Kann man das vermehren? Kann man da irgendwo die Schraube ansetzen und sagen, jetzt muss es aber irgendwie? Interessanterweise, die Psychologie vor 100, 150 Jahren, Seelsorge, haben vor allen Dingen sich um Defizite, um Schwächen, um Anomalien, um Defekte, um seelische Krankheiten gekümmert. Und das Augenmerk war daher auf die Frage nach der Aufarbeitung, nach der Bewältigung, die Vergangenheit wird bewältigt, Heilung. Es wurde gefragt, wie kann man damit leben lernen, mit diesen Defiziten. Heute beginnt es, das Augenmerk an dieser Stelle auf die positiven Seiten, also nicht auf die Defizite und Defekte zu setzen, sondern auf die Frage der positiven Seiten. Gibt es positive Momente im Denken und Empfinden eines Menschen, der die Entwicklung positiv beeinflusst, ein Verstärker für das positive Gesamtempfinden wäre? Also weg von den Defiziten, von dem, was in einer Seele nicht funktioniert, hin zu dem, was positive Heilungsprozesse fördert. Und die Forschung, interessanterweise die psychologische Forschung, entdeckt, dass dankbare Menschen glücklicher sind. Glücklicher sind, weniger depressiv, seltener ohne unter Stress leiden. Sie sind zufriedener, sie sind stabiler in ihren sozialen Beziehungen und so weiter und so weiter. Es liest sich fast wie ein Kapitel aus der Bibel. Dankbare Menschen sind stabiler in ihren Beziehungen, sind weniger stressanfällig. Also durchaus berechtigt diese Frage, kann man das nicht fördern, kann man das nicht voranbringen, kann man das nicht entwickeln? Die Uni Lüneburg ist auf diesem Wege. Dieses Buch berichtet am Anfang von diesen Dingen. Die Uni Lüneburg hat ein Forschungsprojekt an der Stelle begonnen. Ein Dankbarkeitstraining entwickelt mit dem Ziel zur Förderung gedanklicher Distanzierungsfähigkeit. Zur Förderung gedanklicher Distanzierungsfähigkeit. Was ist das? Es hört sich sehr hochgeschraubt an. Aber das macht deutlich, dass das Ziel ist, herauszukommen aus dem, was mich im Alltag belastet, einen Schritt zurückzugehen und mal wahrzunehmen, was ist das eigentlich Wichtige in deinem Leben? Also wegzukommen von dem alltäglichen Quarrel, von dem Gewusel jeden Tag, Montag, Dienstag, von all diesen Dingen, die ich heute und morgen zu bewegen habe, einen Schritt zurückzugehen und zu fragen, was sind die eigentlichen Dinge in deinem Leben? Was ist das Wichtige in deinem Leben? Womit beschäftigen wir uns? Ich habe hier mal so einen Teil mitgebracht. Helmut, kannst du mal kommen? Das geht nicht richtig, dass die auch immer diese Scharniere so schwer machen. Wann ruft meine Frau, wann ruft dein Mann? Kannst du mal kommen, das. Wenn meine Kinder kommen, Papa, das Auto funktioniert, der Reifen ist kaputt. Schaut ihn euch an, der ist wirklich kaputt. Wann beschäftigen wir uns mit Dingen, wenn sie nicht funktionieren? Die Aufmerksamkeit unseres Lebens wird auf Dinge gelenkt, wenn sie kaputt sind. Papa muss kommen und den Wagen wieder zusammenschrauben, wenn er nicht funktioniert. Das Scharnier, Topfband, dass sie diese Dinge auch immer so... Du beschäftigst dich, dein Leben, wir werden in der Realität trainiert, auf die negativen Dinge uns zu fokussieren, denn die funktionieren ja nicht. Und die bergen die Gefahr nicht, wenn da so dieses Topfband nicht richtig funktioniert, angebracht, dass die Schrankwand dann unter Umständen die Tür dann aus den Angeln geht und meiner Frau auf den Fuß oder Kopf oder wohin auch immer oder den Kindern auf den, was auch immer. Es bergen sich Gefahren dahinter. Stell dir vor, deine Frau ruft dich, Ulrich, komm mal ins Wohnzimmer, die Scharniere funktionieren so wunderbar. Schau dir mal die Tür daneben an, das geht so leicht. Da sagst du, ja, hast du nichts anderes zu tun? Und wir merken tatsächlich, es ist eine Frage der Wahrnehmung, worauf konzentrieren wir uns in unserem Leben? Auf die Dinge, die nicht funktionieren, angefangen beim Ingenieur, der irgendeiner, es ruft keiner einen Maschinenbauingenieur, wenn die Maschinen funktionieren und damit er an denen rumschraubt. Na, der muss ein bisschen Öl, damit es weiter funktioniert. Es kann so bleiben, wie es ist. Muss man sich nicht lange damit beschäftigen? Natürlich. In der Seelsorge, in der Psychologie, in der Art, wie wir miteinander mit Menschen umgehen, mit uns selber umgehen, wir beschäftigen uns mit den Dingen, die falsch sind, die schief laufen, die kaputt sind, die defekt sind. Und die sind für uns wichtig. Deswegen sind negative Nachrichten auch so interessant, weil wir uns gelernt haben, mit negativen Dingen zu beschäftigen, denn die sind wichtig, die müssen verändert werden. Und was passiert mit unseren Gefühlen, wenn dieses Ding, es ist nun wirklich schwer, aber es funktioniert so, es soll ja eine ganze Tür dran, die Feder muss ja fest sein. Du nimmst dieses Ding und du bleibst nicht neutral dabei. Dass diese Dinge auch immer so, der Raum kommt. Du fängst an, ärgerlich zu werden, du hast deine Wahrnehmung einseitig gemacht und fängst an, darüber dich zu ärgern. Du bist nicht dankbar dafür, dass das so schlecht funktioniert, sondern du wirst ärgerlich. Die Realität trainiert uns, auf die Defizite zu achten, uns mit denen zu beschäftigen und bestimmt unsere Emotionen und unsere Gefühle. Das Negative ist wichtig, das Defekte nimmt unsere Beachtung. Das Positive fällt aus unserem Blickfeld heraus, weil es ja funktioniert. Niemand wird gerufen, wenn die Wohnzimmerschranktür funktioniert. Das hat die Psychologen auf die Idee gebracht, wahrzunehmen, dass wir eine unfaire und einseitige Wirklichkeitswahrnehmung haben. Und das ist der Ansatz der Uni in Lüneburg. Wir haben eine unfaire, einseitige Wirklichkeitswahrnehmung. Und ihr Ziel ist zu trainieren, dass man das gleichmäßiger wahrnimmt. Also nicht, dass man das Negative wegrationalisiert oder wegdiskutiert oder wegbringt, sondern dass man einfach nur wahrnimmt, einen Schritt zurückzugehen. Wie sieht deine Wirklichkeit aus? Ist wirklich alles defekt, so wie du es wahrnimmst? Oder ist nicht die Hälfte deines Lebens durchaus positiv? Also die Frage nach dem vollen Wasserglas, dem halbvollen Wasserglas. Was nimmst du wahr? Nimmst du die halbvollen Gläser wahr, die man auffüllen muss, mit denen man irgendwas machen muss? Oder nimmst du das halbvolle Glas wahr als etwas, wo ich noch halb trinken kann? Das ist Wasser drin, das kann ich trinken. In Wärme, wunderbar, ich habe was zu trinken. Nimmst du es wahr als Aufgabe, die dich wieder herausfordert oder als Geschenk, dass etwas da ist? Wie nimmst du die Wahrnehmung, wie nimmst du die Realität wahr? Und sie sagen, das ist tatsächlich erlernbar und dazu muss man einen Schritt zurückgehen, dazu muss man wahrnehmen, sich selber und seine Realität nochmal anders einzuordnen und wahrzunehmen. Und sie haben eine interessante Feststellung gemacht bei den Probanden. Sie nennen das die Reduktion der Grübel- und Sorgenneigung. Wunderschön ausgedrückt. Die Reduktion der Grübelneigung. Bei den Studenten wahrscheinlich oder wer auch immer sich für diese Studien zur Verfügung stellt, die Leute sagen, also ich empfinde eine Reduktion der Grübelneigung bei mir. Aber das ist eigentlich nur eine Formulierung, die wir etwas anders formulieren in der Bibel finden. Werfe deine Sorgen und so weiter. Nicht? Wir kennen diese Worte. Aber wenn die Psychologen an dieser Stelle sich auf den Weg machen und wahrnehmen, dass wir eine Einseitig, eine unfaire Wahrnehmung unserer Wirklichkeit haben. Und wenn das gerade gerückt wird, dass sich seelsorgerlich oder in unserer Seele eine Veränderung wahrnimmt, finde ich das hochinteressant. Nebenbei, Dankbarkeit zahlt sich aus. Bei diesen Untersuchungen haben sie festgestellt, wenn ein Kellner auf seine Rechnung das Wort Danke schreibt, bekommt er mehr Trinkgeld. Wenn ein Kellner auf seine Rechnung Danke schreibt, bekommt er mehr Trinkgeld. Dankbarkeit zahlt sich aus. Der einzige Weg. Natürlich wünscht man sich, dass die anderen schneller dankbarer werden, dem gegenüber, was ich tue und was ich mache und was ich und so weiter. Na klar. Aber das kannst du keinem verordnen. Das kannst du keinem beibringen, sondern das musst du selber bei dir üben und einüben. Vier Punkte, vier Helfer, wenn ihr das mal drauflegt. Dankeschön. Dankbarkeit entsteht nicht von selbst, sondern von selbst entsteht die Beschäftigung mit dem Defekten. Das muss man wissen. Von selbst entsteht die Beschäftigung mit dem Defekten, denn deine Frau, dein Mann, deine Kinder, wer auch immer, der Chef, ruft dich, wenn du was reparieren musst. Das entsteht von selbst. Das andere muss eintrainiert werden. Und dazu ist zunächst einmal eine Entscheidung notwendig. Ich entscheide mich, ich will mich auf diesen Weg machen. Halt, stopp, die Realität in meinem Kopf, in meinem Gehirn ist einseitig geworden, zu einseitig geworden. Ich mache mich auf den Weg, einen Schritt zurückzugehen, Distanz zu mir und meiner Realität einmal einzunehmen und zu gucken, ist denn wirklich alles so negativ, wie ich das wahrnehme? Das ist der erste Schritt, die Entscheidung. Die Perspektive des Lebens einmal ändern zu wollen. Und interessanterweise sagen uns diese Psychologen, dass es grundsätzliche Entscheidungen gibt und die kleinen Entscheidungen jeden Tag. Und das sind mehrere. Das eine ist die grundsätzliche, grundlegende Entscheidung, ich will mal diesen Weg gehen. Und das andere ist, dass es jeden Tag neu entschieden werden muss, diesen Weg aufzusuchen. Es ist eine Entscheidung von einem dieser Aussätzigen zu sagen, halt, stopp, ich drehe mich um, ich sage Danke für das, was an Veränderung in meinem Leben geschehen ist. Sie haben festgestellt, dass man diese Entscheidung veröffentlichen kann und soll. Das hilft. So wie vielleicht bei einer Trauung, die beiden, die heiraten wollen, sich diese Entscheidung gegenseitig und vor der Öffentlichkeit sagen. Es hilft. Denn Dankbarkeit oder Gemeinschaft auch wird gelebt in Beziehungen. Dankbarkeit ist etwas, was Beziehungen ja ausmacht. Und deswegen sollten Beziehungen genutzt werden oder diese Entscheidung in Beziehung getroffen werden. Natürlich, der letzte Punkt, so wahr mir Gott helfe. Und ich denke, es ist ganz wichtig wahrzunehmen bei dieser Entscheidung, Herr, ich kann diese Entscheidung für mich treffen, aber ich bin angewiesen, dass du mich auf diesem Weg begleitest. Natürlich. Aber eben das nächste auch, wenn ihr die nächste Folie drauflegt. Die Unterstützung. Dankbarkeit geschieht in Beziehungen und sie formt Beziehungen. Wir haben uns überlegt in der Vorbereitung, es wäre schön, wenn wir dieses Thema in die Hauskreise, vielleicht auch in die Zweierschaften, in die Ehepaare hineinbekommen, in die Gemeinde. Dass wir Wegbegleiter haben, die uns so ein wenig mal den Spiegel vor Augen setzen. Sag mal, wolltest du nicht dankbarer werden? Das ist manchmal sehr hilfreich, wenn es da den einen oder anderen gibt, der von mir auch die Erlaubnis bekommen hat, du kannst mich darauf hinweisen und mir diesen Spiegel vorhalten. Du bist wieder dabei, deine Wahrnehmung zu vereinseitigen. Es ist nicht alles negativ. Wir haben überlegt, dass wir dann am Ende oder vielleicht auch während dieser ganzen Predigtreihe Zeugnisse einbauen, weil Erfahrungen ermutigen. Der letzte Sonntag, vielleicht der siebte, den wir noch gar nicht aufgeführt haben, dazu nutzen oder währenddessen Erfahrungen auszutauschen. Aber das kann genauso im Hauskreis geschehen, Erfahrungen auf diesem Weg auszutauschen. Also das heißt, dass die Reduktion der Grübel- und Sorgenneigung einfach ein wenig im Hauskreis thematisiert wird. Reduktion der Grübelneigung. Wunderschön. Wenn man das im Hauskreis mitteilt und sagt, du, das erlebe ich in meinem Herzen, dass sich da was bewegt. Und das möchte ich dir mitteilen, damit du vielleicht in deinem... Und dann sind wir an der Stelle, wo wir mit unseren Erwartungen oft hängen, dass wir erwarten, dass der andere sich zuerst verändert. Aber nein, das geht von uns aus. Die nächste Sache, die dritte. Geduld. Wachstum ist ein Wachstum. Das heißt, du entscheidest dich, einen Garten anzulegen, musst was einsehen, der Rasen. Ich kann mich gut erinnern, als wir unser Häuschen da mit Rasen belegt haben und das erste Jahr im Sommer war also ein knallheißer Sommer, da sind viele dieser Grassamen wieder eingegangen. Und da muss man neu sehen oder man muss pflanzen oder man muss gießen oder was auch immer. Das dauert seine Zeit. Und ich denke, in der Seele ist es ganz genauso. Bestimmte Veränderungen dauern ihre Zeit. Wachstum ganz unten geschieht nicht immer geradlinig. Auch das müssen wir wissen. Auch bei uns selber, auch bei dem, der an unserer Seite ist oder die Leute, die in unserem Hauskreis sind oder in der Gemeinde und so weiter, bei denen ist das Wachstum auch nicht geradlinig. Es wäre schön, aber es ist nicht so. Schau dir die Bäume an. Keiner der Bäume geht gerade in den Himmel. Das geht krumm und schief und trägt trotzdem Blätter. Und ähnlich ist es ja bei der Entwicklung unserer Seele leider auch so. Es kommen manche Stürme in unser Leben hinein, manches knickt ab, manche Veränderung, Verletzung, was auch immer entsteht. Praxis der kleinen Schritte. Möglicherweise muss man die Schrittlänge halbieren und sagen, ups, habe ich mir zu viel vorgenommen, muss ich noch eine Woche dranhängen. Dieses Thema muss ich noch eine Woche. Wie ist das mit dem Einüben? Handwerker müssen üben, 3 Jahre Lehre oder 4 oder wie viel auch immer. Es ist eine gewisse Zeit, in der man Dinge einüben muss. Praxis der kleinen Schritte. Lass dir Zeit. Und der vierte Punkt, wenn du die nächste, ja, dankeschön. Rückschläge müssen einberechnet werden. Es kann mal sein, dass dir wieder so ein Scharnier begegnet, so ein Topfband, was einfach klemmt. Und dass du dann mit was weiß ich was für Emotionen reagierst. Das kann sein. Und dass der Mensch an deiner Seite das dann mal wieder abkriegt. Natürlich. Und dann muss man die innere Größe haben, die Mut und die Energie zum Neustart, dass man das nicht hinwirft, dieses Thema, sondern an der Stelle weitermacht. Dass man an der Stelle sich weiter mit diesem Thema beschäftigt. Einüben und trainieren. Wichtig aber, pflanzen kannst du nur in deinem eigenen Garten. Wenn du im Nachbarsgarten irgendwas einpflanzt, der wird nicht sehr glücklich sein. Das kannst du nur bei dir selber. Diese Grundentscheidung kannst du nur treffen und das Einpflanzen dieses neuen Pflänzchens, das kannst du nur bei dir tun. Du kannst darauf hoffen, dass es ansteckend wirkt. Nicht, dass diese Reduktion der Grübelneigung auch bei anderen, sag mal, du bist so anders geworden, nicht, dass das irgendwo ansteckend wirkt und auf andere mit überspringt. Psalm 139. Du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Die Bibel, das Wort Gottes, ist an dieser Stelle eine ganz, ganz große Hilfe. Nicht nur, um zu entdecken, dass dieses Thema der Undankbarkeit schon vor 2000 Jahren wichtig war, sondern wahrzunehmen, dass es Lösungsansätze gibt im Alten, im Neuen Testament, dass es Möglichkeiten gibt, mit diesen Dingen umzugehen. Und eine Sache sehen wir hier. Von Mutterleib an hast du mich gewollt. Ein Leben zu führen, wo man spürt und weiß, wo die Bibel mir sagt, Gott hat mich gewollt. Gott hat ein Ja zu mir gesprochen. Bevor ich etwas leisten kann, hast du mich schon im Mutterleibe gesehen. Hast meine Tage schon in dein Buch eingetragen. Das entkrampft mich, das gibt mir die Möglichkeit, frei zu sein, dankbar zu werden zu dem, dass Gott ein Ja zu mir gefunden hat. Und Gott hat mich kunstvoll gemacht, mit viel Mühe. Ich darf sehen, dass Gott viele Gaben in mich hineingelegt hat. Wenn ich das aber von mir selber sage, muss ich wahrnehmen, dass der andere auch Gaben hat. Wenn ich in einer Gemeinschaft lebe und das von mir so sage und von dem anderen so sage, ist es wieder eine Entscheidung, wie nehme ich jetzt den anderen wahr, wenn er anders ist, weil er anders ist. Nehme ich den anderen als Konfliktfall wahr, weil er die Dinge des Lebens anders sieht? Oder nehme ich ihn als Ergänzung wahr, als Ergänzung für ein Ganzes? Gesetzt den Fall, du bist sehr initiativ und dein Ehepartner nicht. Wird dein Ehepartner die Dinge immer ganz anders sehen? Produziere doch nicht permanent neue Ideen und so. Oder der andere wird den als langweilig empfinden. Meine Zeit, bist du langweilig, du hast ja keine neuen Ideen. Empfinde ich, nehme ich den anderen wahr als Ergänzung, weil ich zu einseitig bin? Oder nehme ich ihn wahr als Konfliktfall, wo es permanent im Alltag Reibereien gibt? Es ist eine Frage der Wahrnehmung, es ist eine Frage der Entscheidung. Auch an dieser Stelle. Verzeihung. Dass ich mich entscheide, dass meine Gaben sind und dass seine Gaben sind. Meine Haarfarbe und seine Haarfarbe, die Form meiner Nase, die Form seiner Nase, seine Wesenszüge, meine Wesenszüge. Natürlich heißt Dankbarkeit nicht, dass ich für alles dankbar bin in meinem Leben. Ich habe das Beispiel von meinem Vater genannt, schwerbehindert, hatte ja nur ein Bein. Ob man für so etwas dankbar sein kann. Aber selbst an so einer Stelle, und ich hatte damals, in Predigten hatte ich das ja schon immer wieder genannt, wahrzunehmen, dass das die einzige Möglichkeit war, den Krieg, den Zweiten Weltkrieg zu überleben. Alle seine Brüder sind in, wer weiß wo, Russland gefallen. Selbst zu solchen seltsamen Dingen, wo man wirklich sagt, das ist eine Behinderung, das ist etwas, was mein Leben einschränkt, was nun wirklich keine Gabe ist, sondern etwas, was mir weggenommen wurde. Das wahrzunehmen, dass ich am Ende meines Lebens unter Umständen dankbar dafür sein kann, obwohl mir etwas weggenommen ist, macht mich doch neugierig auf das, Herr, was hast du mit diesen und mit jenen Dingen vor, auch wenn ich jetzt noch nicht dafür dankbar sein kann? Vielleicht geschieht das in ein paar Jahren, dass ich sehe, was du damit vorhast. Für mich ist das ein großes Bild, weil ich meinen Vater ja nun ein Leben lang kennengelernt habe und wahrgenommen habe, auch die Enttäuschung, auch die Tränen manchmal. Vielleicht ist das in dir, bei dir ganz genauso. Vielleicht ist das bei dem Menschen an deiner Seite ganz ähnlich. Nimm auch seine Defizite als Wegweisung Gottes, als Hilfe, als Ergänzung, als etwas, was dich formt. Nimm es als etwas aus der Hand Gottes, was man dankbar annehmen kann. Dankbarkeit, ein langer Prozess. Aber er kann gelingen, in dem Moment, wo ich versöhnt bin mit meiner eigenen Herkunft, mit meiner eigenen Person. Bevor ich auf andere Menschen zugehen kann, muss das Verhältnis zu mir selber klar sein. Das ist eine alte Seelsorgeweisheit, bloß anders verpackt. Aber es ist eine wichtige Erfahrung. Du kannst nicht die Entscheidung für einen anderen fällen, sondern du kannst nur deine eigene Entscheidung fällen. Und wenn du wahrnimmst, dass deine Wirklichkeit, dein Alltag unfair von dir eingeordnet wird, dann entscheide dich doch mal, einen Schritt zurückzugehen. Entscheide dich doch dafür, Dinge zu suchen, für die du dankbar sein kannst in dieser deiner Situation. Wir wollen in dieser ganzen Predigtreihe ein wenig Hilfestellung geben, das einfach mal aufzuspüren. Eine Möglichkeit ist, dass man diese kleinen Zettel mit nach Hause nimmt, Dinge einträgt, sich diesen Fragen mal persönlich selber, für sich selber stellt. Wer bin ich eigentlich? Bin ich eigentlich eher maulig und undankbar? Gibt es Situationen, für die ich dankbar sein kann, auch in meinem Umfeld? Sich da an der Stelle mal auf die Suche zu machen. Lasst uns miteinander Gott danken. Es wäre schön, wenn der eine oder der andere uns jetzt im Gebet der Dankbarkeit leitet. Ich schließe dann ab.